Hier ist der Deutschlandfunk. In einer Übernahme vom Bayerischen Rundfunk übertragen wir am Karfreitag einen evangelischen Gottesdienst aus der St. Matthäuskirche in München. Die Predigt hält Landesbischof Heinrich Bedford Strohm. Die kirchliche Leitung hat die evangelische Beauftragte für den Bayerischen Rundfunk, Kirchenrätin Melita Müller-Hansen. Wir blenden uns nun in die laufende Übertragung des Bayerischen Rundfunks ein.
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst in St. Matthäus, liebe Radiogemeinde, an diesem Karfreitag 2020. Wir kommen zu Gott mit der Not dieser besonderen Tage. Corona-Zeit. Die ganze Welt ist im Ausnahmezustand. Mit Millionen und Milliarden von Menschen bitten wir um Errettung aus Krankheit und Tod. Wir tun es aber im Gedenken an eine Leidensgeschichte, die uns Christinnen und Christen ins Gedächtnis geschrieben ist. Die Passion des Jesus von Nazareth. Am Karfreitag gehen wir zusammen mit Millionen anderer Christen zu Gott in seiner Not, um ihn dort zu suchen und zu finden, wo wir uns nicht gerne aufhalten. In Schwachheit, in Ohnmacht, im Leid.
Wir erinnern uns heute an einen Menschen, der diesen Weg immer wieder ganz bewusst gegangen ist. Dietrich Bonhoeffer. Seine Geschichte sollte ausgelöscht werden. Gestern, vor 75 Jahren, ist er im KZ Flossenbürg hingerichtet worden. Sein Leichnam wurde verbrannt. Das Rad der Geschichte sollte über ihn hinwegrollen, wie über viele andere Kritiker seiner Zeit. Ebenso über Juden, Sinti und Roma, über Schwache und Kranke. Wir aber erinnern uns in Jesu Namen nicht tot und vergessen, sondern heilsames Erinnern. Und Gottes unergründliche Weisheit stehen über dem Kreuz Jesu Christi.
Der Karfreitag ist nicht das Dunkel, das dem Licht unbedingt weichen muss. Es ist der Tag, an dem der Mensch gewordene Gott, die Person gewordene Liebe, umgebracht wird von den Menschen, die zu Göttern werden wollen.
Wir hören Gedanken des Christen, des Theologen, des Menschen Dietrich Bonhoeffer, von Tom Johnson vertont in einem Oratorium.
In der Mitte, nicht an den Grenzen. Und schon im Leben, nicht erst im Sterben, und in Gesundheit, nicht erst im Leiden, und im Handeln und nicht in der Sünde, will Gott erkannt werden.
In der Mitte, nicht an den Grenzen, und schon im Leben, nicht erst im Sterben, und in Gesundheit,
Der Rolle. Rolle am Rand hat sich der Tod noch nie zufrieden gegeben. Er greift zu gerne ein. Es scheint ihm Freude zu machen, dem Leben in seiner Blüte Schönheit, Würde und den Glanz zu rauben. Eine Krankheit, eine Bosheit, die Macht einer Unterstellung beginnt zu wirken. Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Gott, wir bitten dich um dein Erbarmen.
Unsere Kirche ist unfähig, Träger des versöhnenden und erlösenden Wortes für die Menschen und für die Welt zu sein.
Unsere Kirche ist unfähig, 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 Träger des versöhnenden und erlösenden Wortes. Wortes, Wortes für die
Unsere Kirche, die Kirche Jesu Christi, sie ist der Ort des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, wo Menschen zu Gott finden und zueinander. Für viele ist sie zum Ort der Erniedrigung und Demütigung geworden. Missbrauchte Menschen, der missbrauchte Glaube, der missbrauchte Name Gottes. Den Gekreuzigten im Blick nannte Martin Luther die Kirche selbst die allergrößte Sünderin. Sie braucht das lösende und versöhnende Wort, um Gemeinschaft der Heiligen sein zu können, mitten unter einer oft schwachen und irrenden Christenheit. Gott, wir bitten dich um dein Erbarmen.
Wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen, dann wirft man sich Gott ganz in die Arme. Und das ist Glaube.
Then.
Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm überlassen. Gott, wir bitten dich um dein Erbarmen. Gott, zu dir rufe ich in der Frühe des Tages. Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir. Ich kann es nicht alleine.
In mir ist es finster, aber bei dir ist es Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich.
Herr, was dieser Tag auch bringt, dein Name sei gelobt. Amen.
Hört das Evangelium, die Leidensgeschichte Jesu, wie sie der Evangelist Johannes erzählt. Sie nahmen Jesus aber, und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die da sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten.
Er leidet, doch er will.
Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um ein Isop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied.
Thank you.
Gott ist bei mir, auch im Leiden, auch im Tod. In diesem Vertrauen hat Dietrich Bonhoeffer gelebt. Seinem Freund George Bell, dem Bischof von Chichester, lässt er im Angesichte des nahen Todes ausrichten:
Sagen Sie ihm, dass dies für mich das Ende ist, aber auch der Beginn. Mit ihm glaube ich an den Grundsatz unseres universalen christlichen Geschwisterschaft, die sich über alle nationalen Hassgefühle erhebt, und daran, dass unser Sieg gewiss ist.
Ökumenische Weite, Gewissheit im Glauben, geistige Unabhängigkeit. Was hat Dietrich Bonhoeffer zu einer solchen Persönlichkeit gemacht? Die Familie prägt ihn fürs Leben. Am 4. Februar 1906 wird er zusammen mit seiner Zwillingsschwester Sabine als das sechste von 8 Kindern in Breslau geboren. Der Vater, Professor und Leiter der Universitätsnervenklinik in Berlin, die Mutter, Paula, eine überzeugte Christin mit klaren Werten. Liebe und Fantasie, Musik, Geschichten und Bücher lernt Dietrich durch sie kennen. Freies Denken und den Wert von Gemeinschaft. Denn es gibt viele Feste in diesem Haus. Und auch, dass man einander beisteht im Schmerz. Der älteste Bruder Walter stirbt erst 18 Jahre alt im Ersten Weltkrieg. Ein intensives Kind sei Dietrich gewesen, sagt sein Freund Eberhard Bethge. Er bleibt es auch als Student der Theologie in Tübingen und Berlin, als Vikar in der deutschen Gemeinde in Barcelona, wo er sich größter Beliebtheit erfreut. In New York, wo er den Spirit schwarzer Gemeinden schätzen lernt. In London, wo er 1933 im Jahr der Machtergreifung Hitlers ein Auslandspfarramt übernimmt. Hier kümmert er sich auch um jüdische und andere Flüchtlinge aus Deutschland und beginnt mit vielen ökumenischen Freunden in der Anti-Nazi-Bewegung aktiv zu werden. Er schreibt einen Brief an Mahatma Gandhi und bittet ihn, eine Zeit lang sein Gast sein zu dürfen in dessen indischem Ashram. Bonhoeffer möchte die Spiritualität Gandhis näher kennenlernen und was ihm die Kraft verleiht, gewaltfrei Widerstand zu leisten. Es kommt nicht zu dieser Reise. 1935 wird er von der bekennenden Kirche gebeten, nach Deutschland zurückzukehren, um das illegal gegründete Predigerseminar Finkenwalde zu leiten. Er kommt zurück im vollen Bewusstsein der Gefahr, der er sich aussetzt. Die Nachfolge Jesu, die geistliche Weggemeinschaft mit anderen, politischer Widerstand verschmelzen hier zu einer einzigartigen inneren Haltung, einer von tiefer Frömmigkeit geprägten Weltzugewandtheit. 1940 wird er als V-Mann im Amt für Spionageabwehr eingestellt, offiziell um seine Auslandsbeziehungen zur Verfügung zu stellen. In Wirklichkeit soll er Kontakte für die Widerstandsgruppe ins Ausland knüpfen. 1943 verlobt er sich mit Maria von Wedemeyer. Im gleichen Jahr wird seine konspirative Arbeit entdeckt und er wird zusammen mit seinem Schwager Hans von Donani verhaftet. Widerstand und Ergebung. In dieser Spannung wird er sein gedrängtes, junges Leben verbringen. Nach dem vergeblichen Versuch des Attentats auf Hitler am 20. Juli 1944 wird die Chance auf Rettung für Bonhoeffer immer geringer. Am 5. April 1945 befiehlt Hitler die baldige Exekution von Bonhoeffer. Am 9. April wird er im Konzentrationslager in Flossenbürg erhängt, im Alter von 37 Jahren. Sein berühmter Text, von guten Mächten wunderbar geborgen, ist an der Schwelle von Leben und Tod entstanden.
Thank you.
Liebe Gemeinde, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. An der Schwelle von Leben und Tod entstanden, haben diese Worte eine große Kraft, die wir spüren, sobald wir sie singen, einander zusingen, zu uns selbst singen. Unsere Seele saugt sie auf, diese Worte, weil wir die Gewissheit und diesen Trost brauchen, die sie ausstrahlen, weil wir sie ersehnen, weil wir so sehr hoffen, dass diese guten Mächte uns wirklich bergen und dass wir es spüren können. In diesen Tagen greift immer wieder die Dunkelheit nach uns und manchmal dringt sie bis in unser Inneres vor. In den Stunden der äußeren Dunkelheit breitet die innere Dunkelheit sich aus. In den Nachtstunden, kurz vor dem Einschlafen, mitten in der Nacht, wenn wir aufschrecken oder wenn wir morgens zu früh aufwachen, sind sie da. Gedanken der Angst, Gedanken der Sorge, der Not, die uns peinigen. Was wird noch alles kommen? Habe ich das Virus schon? Was ist, wenn ich es bekomme? Dass nur bei wenigen Lebensgefahr droht, nützt mir nichts, wenn ich einer der wenigen bin oder einer meiner Lieben. Was wird aus meinem Geschäft, aus meinen Mitarbeitenden? Was mir vertraut ist, Stabilität gibt, ist ins Wanken geraten. Man darf sich nicht mehr berühren. Man darf nicht zusammenkommen zum Gottesdienst. Wie soll das alles gehen? Schaffe ich das? Im Grau der Nachtstunden kann uns die Macht und die Wucht solcher Gedanken schnell erfassen, ungebremst erfassen. Um zu verstehen, was mit uns geschieht, mit mir selbst und der so klein gewordenen Welt, um Gottes Sprache in den Ereignissen unserer Welt zu verstehen, brauchen wir Abstand, Distanz zu unseren aufgewühlten Herzen, zu allem, was mit Macht nach uns greift. Im Hören auf die Passionsgeschichte Jesu finden wir Abstand zu uns selbst, um uns auf einer tieferen Ebene wiederzufinden. Denn am Karfreitag erinnern wir uns daran, dass Jesus genau durch dieses Dunkel selbst gegangen ist. Es war Nacht, als seine Zweifel gekommen sind, als er die Angst gespürt hat. Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. So betet er nachts im Garten Gethsemane. Eine besondere Form des Innehaltens. Er spricht aus, was ist, was er fühlt, was er befürchtet. Ausweichen hilft nicht. Er ringt mit Gott bis zum Schluss am Kreuz. Es gibt nicht viele Zeugnisse von Dietrich Bonhoeffer, in denen auch bei ihm diese Angst offen zum Ausdruck kommt. Ruhig und gelassen, glaubensgewiss und stark haben ihn seine Mitmenschen erlebt. Umso berührender sind die Worte, die er im Gefängnis in schwerer Stunde aufgeschrieben hat. Er geht auf Abstand zu sich selbst und fragt: Wer bin ich?
Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung. umgetrieben vom Warten auf große Dinge. Ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne. Müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen. Matt. Und bereit, von allem Abschied zu nehmen? Wer bin ich? Der oder jener? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott.
Dein bin ich, o Gott. Wie kommt es, dass Bonhoeffer in dieser abgründigen Situation, wohl wissend, wie sehr sein Leben in Gefahr ist, all seine Angst, all seine Fragen, all sein Zweifeln mit diesen Ruf des Vertrauens in Gottes Hand legen kann? Ich glaube, die Antwort ist das, was wir am Karfreitag zu verstehen versuchen. Im Leiden und Sterben Christi ist diese Erfahrung des Leidens, die wir Menschen so gut kennen, die wir so schmerzlich gut kennen, ins Gedächtnis Gottes selbst eingegangen. In die Erfahrung Gottes eingegangen, in das Sein Gottes eingegangen. Weil Jesus, Gottes Sohn, Gottes Ein und Alles, sein Leben, sein eigenes Selbst am Kreuz geschrien hat und jämmerlich gestorben ist. Deswegen wissen wir, wie nahe Gott ist, wenn wir heute selbst schreien. Wenn wir heute aus unserer Angst nicht mehr herauskommen. Wenn wir die Einsamkeit verfluchen, die aus den Kontaktbeschränkungen entsteht. Wenn unsere wirtschaftliche Existenz zusammenbricht. Wenn wir noch nicht einmal beim Sterben unserer Lieben die Hand halten dürfen. Wir können all das in Gottes Hand legen, weil Gott mit uns fühlt, mit uns leidet, mit uns weint. Nur der leidende Gott kann helfen, hat Dietrich Bonhoeffer einmal gesagt. Manche sprechen in diesen Tagen von einem Gott, der das Coronavirus als Strafe geschickt hat, um uns zur Besinnung zu bringen. Sie malen uns einen Gott vor Augen, der auf den Corona-Knopf drückt, um seinen Plan für die Welt umzusetzen und dabei über Leichen geht. Mit einem solchen Gott, liebe Gemeinde, mit einem solchen Gott will ich nichts zu tun haben. Es ist nicht der Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt hat. Wir kennen menschliche Kälte, aber es gibt auch so etwas wie göttliche Kälte. Solche göttliche Kälte tritt uns vor Augen in Gottesvorstellungen, die nichts mehr ausstrahlen von der radikalen Liebe, die uns in dem begegnet, was wir von Jesus Christus wissen. Warum es heimtückische Krankheiten gibt, warum blühendes Leben damit einfach zerstört wird und Menschen weit vor der Zeit sterben, wissen wir nicht. Es zeigt sich darin, dass Gottes gute Schöpfung noch nicht vollendet ist, dass die Schöpfung noch im Werden ist, dass sie erst vollendet ist, wenn der neue Himmel und die neue Erde da sind, die das Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel uns vor Augen malt und auf die wir zugehen. Auf dem Weg in die Tiefe, in dem wir Abstand nehmen zu uns selbst, fragen wir, wer bin ich? Und wir fragen auch, wer bist du, Gott? Finden neue Antworten und neue Fragen. Christen bitten Gott nicht nur um Glück und Brot. Sie gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seinem Leiden. So hat Dietrich Bonhoeffer den Weg des Karfreitag beschrieben. Es ist sein persönlicher Weg gewesen und es ist der Weg, zu dem die Kirche berufen ist. Wo immer sie diesen Weg in die Tiefe geht, in die Not, in die Obdachlosigkeit, ist sie kraftvolle Kirche für andere. Und auch in leeren Kirchenräumen, so sagt Bonhoeffer, ein Ort für den leidenden und mitleidenden Gott. für Gott, der zu allen Menschen geht in ihrer Not. Er sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Im Abendmahl, das wir heute feiern würden, wäre dieser Trost in besonderer Weise erfahrbar. In diesem Jahr ist der Karfreitag noch karger. Wir vertrauen mit leeren Händen auf Gottes Gegenwart. Wir wissen nicht, liebe Gemeinde, was die nächsten Wochen und Monate bringen werden. Ob wir das Virus unter Kontrolle bekommen, ob ein Impfstoff dagegen gefunden wird, ob die Welt zusammensteht, um die Ärmsten vor dem Schlimmsten zu bewahren, ob unser Land zusammensteht, um den Menschen beizustehen, die jetzt vieles zu verlieren drohen, ob und wie wir das Leid tragen, das mit dem Sterben in der Kontaktlosigkeit verbunden ist. Aber wir wissen, dass wir all unser Nichtkönnen, all unsere Ohnmacht in Gottes Hand legen und darauf vertrauen dürfen, dass Gott uns in dieser Notlage so viel Widerstandskraft geben wird, wie wir brauchen. Und dass er auch aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann und will. Und deswegen können wir die Worte Dietrich Bonhoeffers an diesem heutigen Karfreitag aus tiefster Seele mitsprechen und mitsingen. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Wir bekennen unseren Glauben mit Worten von Dietrich Bonhoeffer.
Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.
In deine Hände, Gott, befehlen wir unseren Geist, der ängstlich wartet, Fragen sucht, deine Gegenwart ersehnt.
In deine Hände befehlen wir alle, die in diesen Tagen nüchtern und großmütig für Gesundheit, Frieden und Recht eintreten. In der Politik, in den Verwaltungen, bei der Polizei und den Rettungsdiensten, in Stadt und Land, in der Gemeinschaft der Nationen.
In deine Hände befehlen wir alle, die Tag und Nacht ihr Leben einsetzen, Menschen pflegen in Kliniken, in Heimen und zu Hause. Stärke sie, schütze sie, unterstütze sie in schweren Entscheidungen.
In deine Hände befehlen wir alle, die Angst haben, um ihr Leben bangen, schwer krank sind. In Italien, Spanien, USA, England, bei uns. In deine Hände befehlen wir die Sterbenden und die Toten. Nimm sie auf in deinen Frieden.
In deine Hände befehlen wir auch alle, die auf der Suche nach einem Leben in Frieden und Freiheit aufgebrochen sind, so wie einst dein Volk. Sei du ihnen Schutz und Schirm auf ihrem Weg.
In deine Hände befehlen wir die weltweite Gemeinschaft der Glaubenden. Lass uns miteinander verbunden bleiben, in dir und mit dir, auch wenn es uns schmerzt, dass wir in unseren Kirchen nicht zusammenkommen können. Komm in unsere Häuser, in unsere Einsamkeit, in unsere Familien. Weise uns täglich den Weg und bewirke jenen Segen, der über das Trennende hinweg heilt und verbindet.
In deine Hände befehlen wir unseren Geist und beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin im Frieden und mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Bayern 1 am Karfreitag. Angeschlossen sind der Deutschlandfunk und der Südwestrundfunk. Aus St. Matthäus in München übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst. Die Liturgie wurde von Pfarrer Gottfried von Segnitz geleitet. Die Predigt hielt Landesbischof Heinrich Bedford Strom. Sie hörten ein Vokalensemble unter der Leitung von Benedikt Haag mit Auszügen aus dem Sühnopfer des Neuen Bundes von Karl Löwe und dem Oratorium Bonhoeffer von Tom Johnson.